Also ich meine, bei uns sind die Dienste so, dass wir teilweise für 80 Patienten gleichzeitig zuständig sind im Dienst. Und man kennt die nicht alle, man kennt nicht die gesamte Vorgeschichte.
Sie alleine sind zuständig für 80 Patienten?
Ja.
Hallo, ich bin Christian Esser und mir gegenüber sitzt Manke Heise. Wir sind Investigativreporter von Stern und RTL.
Und diese Stimme eben, das ist die Ärztin Laura Schad. Sie arbeitet an der Berliner Universitätsklinik Charité. Von ihr hört ihr noch mehr in dieser Folge. Sie berichtet von schlimmen Arbeitsbedingungen in der berühmtesten Klinik Deutschlands, die zeigen, wie krank dieses Krankenhaus ist. Wenn ihr jetzt mit diesem Podcast anfangt, hört euch am besten erst die Folge 1 an. Kurz, wir haben als Investigativteam in der Berliner Charité recherchiert. Drei Kolleginnen waren undercover dort, auf drei Stationen als Praktikantin unterwegs. Und was sie dort erlebt haben, darüber geht dieser Podcast.
Ihr hört Inside Charité. Noch ein kleiner Blick hinter die Kulissen, wie so ein Undercover-Einsatz eigentlich funktioniert. Die Heise und ich, wir sind schon zu lange dabei. Deshalb können wir uns in den allermeisten Fällen nicht selber einschleusen. Aber wir arbeiten ja im Team, wir haben in der Redaktion immer wieder junge Kolleginnen und Kollegen, die diese Einsätze machen können. Sie kommen oft von Journalistenschulen oder haben woanders Erfahrungen im Recherchieren gesammelt. Im Fall der Charité haben sich Lisa, Anna und Mona als Pflegepraktikantinnen beworben. Die werden in Krankenhäusern meist händeringend gesucht. Sie haben also recht simpel ihren Lebenslauf eingereicht. Sie wurden dann von uns geschult und gut vorbereitet. Wir haben uns während des Einsatzes auch permanent ausgetauscht. Wir haben uns jeden Tag mit ihnen getroffen und über die erlebten Szenen gesprochen. Unsere Undercover-Reporterin Lisa kennt ihr aus der ersten Folge. Sie arbeitet immer noch auf der Neurochirurgie.
Sie hat immer noch mit den Erlebnissen rund um den Patienten Herrn Meissner zu kämpfen, der mit hohem Fieber, gefährlich niedrigem Blutdruck und in sehr schlechtem Allgemeinzustand auf die Intensivstation verlegt werden musste. Alles alarmierende Symptome, womöglich von einer lebensgefährlichen Blutvergiftung.
Heise, es muss gar nicht immer Intensivstation sein. Lisa erlebt, wie selbst vermeintlich einfachste Aufgaben Praktikanten und Studenten überfordern. Station Neurochirurgie. Ein älteres Ehepaar irrt seit 4 Stunden umher und sucht einen Arzt. Die Frau will sich nach einer Operation die Fäden ziehen lassen. Der Mann spricht etwas Deutsch, seine Frau wenig.
Ein Medizinstudent traut sich diese Aufgabe auch zu, schaut aber offenbar nicht in den Arztbrief. Denn wo die Fäden genau sind, das weiß er gar nicht. Die Undercover-Aufnahmen dieser Szene zeigen, dass auch ein PJler, der dazukommt, und ein Assistenzarzt die Fäden nicht ordnungsgemäß entfernen können. Ihre Stimmen sind mit KI verfremdet, um alle Protagonisten zu schützen.
Zur Einordnung. Die ganze Szene dauert natürlich viel länger. Ihr könnt sie aber auch in unserer TV-Doku auf RTL Plus schauen. Den Link gibt es in der Folgenbeschreibung. Die Patientin sitzt jetzt endlich in einem Behandlungszimmer auf einem Stuhl. Ihr Mann steht daneben. Der Medizinstudent ist ein sogenannter Formulant, also ein junger Student im Praktikum. Er hat in der Regel noch weniger Erfahrung als ein PJler. Der Formulant beugt sich über den Kopf der Frau und fängt an. Lisa schaut zu.
Wo müssen denn noch Fäden gezogen werden? Hier? Da sind ja gar keine Fäden drin, oder?
Könnte es sein, dass sie sich auflösen oder so? Ah, hier doch, da sind Fäden.
Ah, diese hier, ja? Die oben sind ja schon weg, also hier sind keine Fäden mehr. Nur hier wären noch Fäden.
Der Formulant schaut sich die Wunde am oberen Kopf an. Er schiebt die blonden Haare beiseite und entdeckt dann Fäden hinter dem Ohr. Lisa macht einen Vorschlag.
Sonst können wir im Zweifel auch noch mal ihre Tochter anrufen. Die spricht Deutsch.
Der Formulant nimmt das Handy. Die Tochter des Ehepaars ist am Apparat. Der Lautsprecher ist an.
Hallo. Sie ist zum Fädenziehen hier. Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Ich habe nur eine kurze Frage. Also oben an der Stirn. Da wurden ja schon Fäden gezogen. Da sind keine mehr. Ich sehe jetzt noch Fäden hinterm Ohr. Es geht jetzt nur um diese.
Und am Bauch. Am Bauch hat sie auch.
Am Bauch? Okay. Ah ja. Okay. Und beide Fäden sollen soweit erstmal gezogen werden, wenn ich das richtig verstanden habe.
Als der Anruf vorbei ist, holt sich der Formulant Hilfe eines PJlers, der jetzt ins Behandlungszimmer dazukommt. Er zieht sich ebenfalls Handschuhe an und übernimmt.
Lass mich kurz, ich schau mal. Bei Ihnen ist der eine Knoten noch unter der Haut. Ich ziehe erstmal die anderen beiden. Sie haben sehr gute Wundheilung. Da ist schon sehr viel Haut drüber gewachsen. Gleich haben wir alles. So, und der letzte. Es tut mir leid, das ist der letzte. Sie haben sehr viel Haut darüber. Ich musste ein bisschen die Haut wegmachen, damit ich da wieder rankomme. Aber ist nichts Schlimmes. Ist nur unangenehm wegen der Haut, die ist da drüber gewachsen. Gleich haben wir es. Wie viele Tage ist die OP her?
2 Wochen.
Das ging ja schnell. Hattest du hier schon abgeschnitten?
Die Frau wimmert. Das ist fürchterlich mit anzusehen.
Ja, Sie haben einen Knoten, der ist eingewachsen. Sie machen das aber sehr gut. Es tut mir leid, dass das so unangenehm ist. Nur an einer Stelle ist der Knoten eingewachsen.
Jetzt kommt auch noch ein Assistenzarzt dazu, beugt sich ebenfalls über den Kopf der Frau.
Hey, guck mal bei ihr. Ich kam gerade auch nur dazu. Der Knoten ist unter der Haut, glaube ich. Du musst einfach durchziehen?
Nee, nicht von der anderen Seite durchziehen. Von der Seite des Knotens durchziehen. Ist er komplett unter der Haut?
Ja, er ist komplett unter der Haut.
Zieh es durch, von der Seite, wo weniger Widerstand ist.
Von der anderen Seite gibt's gar keinen Eingang.
Und zu guter Letzt zieht sich der Assistenzarzt Handschuhe an und nimmt die Pinzette in die Hand. Er zieht ein Stückchen raus und schaut sich das an.
Ja, perfekt.
Da ist doch kein Knoten.
Respekt, echt.
Weil keiner von uns Mediziner ist, zeigen wir diese Szene dem Chirurgen Dr. Bernd Honczyk. Auch ihn kennt ihr aus Folge 1. Als er die Bilder sieht,
Sie quälen mich,
verzieht er das Gesicht.
Über eine Wunde, die genäht ist, wächst nie Haut. So ein Blödsinn habe ich überhaupt noch nie gehört. Ich verstehe das nicht, was Sie mir da zeigen. Ja, ich verstehe das nicht. Also Fäden ziehen ist ganz erste Schule, ganz einfach. Erst ist vielleicht ganz gut, man hat mal eine Wunde genäht oder die verschiedenen Nahttechniken auch mal selbst erprobt, Donati, Allgöwer, Rückstichnähte und. Und wenn man das gemacht hat, ist Fädenziehen also Deppenarbeit.
Aber offensichtlich muss es einem ja erstmal jemand gezeigt haben.
Natürlich, alles muss man gezeigt bekommen. Ich würde nie wagen, jemand auch keinen Faden ziehen, wenn mir nicht mal jemand gezeigt hat, wie das geht. Da ist doch kein Knoten, hat er zum Schluss gesagt. Daraus schließe ich messerscharf, dass der Knoten noch drin ist. Der hat den vorstehenden Faden vom Knoten abgeschnitten. Ja, also ein Fädenziehen ohne Knoten geht überhaupt nicht. Der muss ja mit rauskommen.
Auch in diesem Fall weist die Charité ja alle Vorwürfe zurück. Als wir sie damit konfrontieren, heißt es, dass diese Darstellung in jeder Hinsicht falsch sei. Zudem sei erkennbar, dass Zusammenhänge missverstanden und falsch eingeordnet wären.
Also wenn Sie das jetzt hier in der Anstalt, in der Kabarettsendung zeigen würden, ja, dann könnten sich alle totlachen Schritt für Schritt. Dass das ernste Realität sein soll in einem großen deutschen Krankenhaus, das ist unfassbar, unfassbar. Also Fäden ziehen. Leute, also dafür muss ich noch nicht mal ins Krankenhaus. Das ist, und dann die Frau spricht kein Deutsch, die irrt seit 4 Stunden durch die Klinik und weiß nicht, wo sie hin soll. Also, wo sind wir denn? Also ich verstehe überhaupt nicht, wie es zu so etwas kommen kann.
Wie geht's den PJlern denn wirklich in ihrer Ausbildung, fragen wir uns. Wir haben die Informationen aus den Foren. Wir hören auf dem Undercover-Material, wie alleingelassen sie scheinen. Heise, wir haben ja dann Kontakt zum Marburger Bund gesucht.
Der Marburger Bund ist die Gewerkschaft der Ärzte. Und die haben unter 233 Berliner PJlern eine Umfrage gestartet. Daraus geht zum Beispiel hervor, dass die PJler an der Charité massiv unzufrieden sind. 64% raten davon ab, ihre Ausbildung an Deutschlands bestem Krankenhaus zu absolvieren. Das ist überhaupt kein gutes Zeugnis für die Charité.
Und 60% der Studierenden an den Kliniken in Berlin und Brandenburg erheben ganz eigenständig Diagnosen und treffen Therapieentscheidungen, haben sie angegeben.
Nochmal zur Erklärung. Ein PJler ist ein Student im letzten Studienjahr. Er ist kein Arzt. Wir wollen mit einer PJlerin selbst sprechen. Wir treffen Lilly in der Nähe der Charité. Dass sie überhaupt mit uns spricht, ist so mutig von ihr. Wir laufen mit ihr durch den Berliner Verkehr ins Regierungsviertel an der Spree. Der Kameramann dreht Bilder für die TV-Doku.
Ja, darüber müssen wir eh noch mal sprechen. Wollen wir unbedingt an die Charité-Bilder, wenn es noch mal
ja. Zu Beginn des Gesprächs ist sie sehr nervös. Im Hintergrund schippern die Ausflugsdampfer auf der Spree. Ich kann das total verstehen. Sie ist 25 Jahre alt und hat ihr praktisches Jahr gerade erst begonnen. Jetzt steht sie hier vor der Kamera.
Guck mal, das Schiff, das warten wir jetzt mal ab. Belvedere. Ja, fangen wir mal so ganz allgemein an. Was hat Sie denn überhaupt bewogen, Ärztin zu werden? Mit welcher Erwartung sind Sie daran gegangen?
Das ist eine große, große Frage, die man tatsächlich auch häufig gestellt bekommt, wenn man Medizin studiert. Aber es ist natürlich eine große Mischung aus Erwartungen. Einerseits eben irgendeinen positiven Einfluss zu haben, irgendwas in der Gesellschaft zu bewegen, zu helfen. Das kommt natürlich auch immer. Aber letztendlich auch, weil es eine tolle Herausforderung ist, da viele Möglichkeiten auf einen warten. Und es einfach eine faszinierende Welt ist.
Es dauert nicht lange, da fängt Lilly an, von ihrem Berufsalltag zu erzählen.
Ja, ich fühle mich manchmal alleine an der Charité. Und eigentlich nicht nur manchmal, eigentlich ziemlich oft. Irgendwo in der Schwebe dazwischen, aber nicht so richtig eingebunden, aber trotzdem irgendwo gebraucht. Trotzdem wird sich darauf verlassen, dass ich da bin. Es gibt Anschluss, wenn ich nicht da bin. Es gibt Anschluss, wenn ich nicht auf Station sitze, weil es muss immer ein PJ-Student oder Studentin auf Station sein. Aber ja, so richtig Teil des Teams fühle ich mich auch nicht. Und da kommt man manchmal einfach nicht gegen an und fühlt sich alleingelassen, frustriert und überfordert.
Und dann, etwas später, sagt sie,
es gibt dann auch Momente, da stehe ich dann da und weiß einfach nicht, was ich machen soll. Gerade wenn es dringlich ist oder ja, dem einfach meinem Ultraschallbefund, den ich da erhoben habe, einfach keine Aufmerksamkeit gewidmet wird. Und ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht nicht doch was ganz schön Schlimmes sein könnte, was ich da gerade im Ultraschall selber befunden habe. Und dann stehe ich auch manchmal überfordert da und weiß nicht, ob die Stationsärztin oder der Stationsarzt mir gerade zugehört hat, ob die wahrgenommen haben, was ich denen versucht habe mitzuteilen, ob die das dann nur so abtun oder ob ich da tatsächlich im Ultraschallbefund irgendwas Schlimmes gesehen habe, weil niemand da ist, weil alle drei Aufgaben gleichzeitig machen, die eigentlich drei verschiedene Menschen machen müssten. Und wir als Studierende einfach nicht einspringen können, weil wir noch nicht die fachliche Kompetenz dazu haben oder auch nicht eingearbeitet werden. Und die tatsächlichen Fachkräfte sind überfordert und wir als Nicht-Fachkräfte versuchen einzuspringen, versuchen zu helfen. Ich bin noch keine Ärztin. Ich gebe mein Bestes, aber ich brauche die Betreuung von einem Stationsarzt neben mir, der mir sagt, das ist richtig, das ist nicht richtig.
Und dann stellst du ihr noch eine entscheidende Frage, Essa.
Was verdient man denn dann als PJlerin in der Charité?
Es gibt im PJ an den meisten Krankenhäusern in Deutschland eine Aufwandsentschädigung. Wir haben ja natürlich trotzdem ein Ausbildungsverhältnis, aber wir sind Vollzeit in der Klinik da. Leider ist es an der Charité so, dass man keine Aufwandsentschädigung bekommt. Wir bekommen ein Mittagessen gestellt, aber nach wie vor sind wir dort,
Also Sie schmeißen die Station teilweise allein und kriegen kein Geld dafür?
Das ist manchmal so, ja, dass wir ohne Aufwandsentschädigung doch eher für unsere Arbeitstätigkeit willkommen geheißen werden.
Aber wie können Sie dann Ihre Miete zahlen?
Ohne Aufwandsentschädigung können viele meiner KommilitonInnen gar keine Miete zahlen.
4 Monate Praxissemester mit so viel Verantwortung, manchmal ohne Betreuung. Und das alles ohne Bezahlung. Wir müssen dazu sagen, dass die Charité das einzige Universitätsklinikum ist, das ihre PJler nicht bezahlt. Wir haben sie alle abgefragt. Darauf angesprochen hat die Charité das bestätigt.
Die Charité kann angesichts der herausfordernden finanziellen Situation eine PJ-Entschädigung auch nicht aus eigenen Mitteln leisten.
Das ist echt ein Ding. Bernd Tonschik formuliert es etwas deutlicher.
Ja, da sage ich gar nichts dazu. Solche Unverschämtheit, ja, jemanden dermaßen auszubeuten und dann nicht zu bezahlen. Mit welcher Begründung denn? hat man kein Geld oder was? Also alle Krankenhäuser sind knapp an Geld und es gibt wohl keine billigeren Arbeitskräfte als ausgebeutete PJler und denen dann nichts zu bezahlen. Also
viele Wochen und über mehrere Monate hinweg waren unsere Reporterinnen undercover in der Charité. Und sie waren mehr als engagiert, sie haben ihren Job total ernst genommen. Sie haben Fieber gemessen, Urinproben genommen, sie waren wichtige Ansprechpartner für viele Angehörige, die sonst keinen zum Reden hatten. Leider gibt es aus diesen Wochen noch mehr Fälle, die wir hier erzählen müssen. Denn sie machen das Ausmaß des von Dr. Honcheck genannten Organisationsversagens deutlich. Davon hat er in der vorherigen Folge gesprochen. Heise, wie der Fall mit Frau Reichenbach. Auch dieser Name ist nicht ihr richtiger. Erzähl mal, was war da los?
Also, das war ziemlich am Anfang des Undercover-Praktikums von Lisa. Frau Reichenbach kommt zum zweiten Mal in die Neurochirurgie. Das erste Mal wurde sie offenbar mit einer nicht erkannten Hirnblutung entlassen. Zwei Pflegekräfte unterhalten sich. Denn die eine von ihnen hatte explizit vor einer Entlassung gewarnt.
Hast du das mitbekommen von gestern? Mit deiner Frau Reichenbach?
Nee.
Du hast doch noch gesagt, dass die komisch ist.
Ja.
Die war ja entlassen dann. Die kam ein paar Stunden später zurück in die Notaufnahme mit Verdacht auf Hirnblutung.
Hab ich das nicht gesagt?
Und dann kam der Arzt nämlich her und wollte eigentlich sprechen, um zu sagen, du hattest einfach recht. Wir waren alle geschockt. Es ist ja niemandem von uns was aufgefallen. Aber du hast gesagt...
Ja, traurig, dass es so ist. So wie sie war. Sie hat ein paar Aussetzer gehabt, aber dass sie so... Und sie wird richtig gut geblutet haben.
Aber krass, habe ich mir gedacht. Wenn man so ein Auge hat, kann man echt froh sein.
Tja, so ein Auge, so eine Erfahrung. Was für ein Glück für Frau Reichenbach. Wir haben diese Aufnahme auch einer anderen Expertin gezeigt, Dr. Ruth Hecker. Sie ist ausgebildete Krankenschwester und Fachärztin. Und sie ist Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit. Ein PJler dürfe selbstständig keinen Patienten entlassen, sagt sie. Ein PJler dürfe auch keine Diagnosen stellen. Frau Reichenbach hätte also gar nicht entlassen werden dürfen. Das sieht auch die Charité so, die uns schreibt.
PJ-Studenten können keine Entlassung eigenständig vornehmen. Die Entlassung ist eine Teamentscheidung bestehend aus Ärzten und verantwortlichen Pflegekräften und dem Sozialdienst.
So. Nun liegt Frau Reichenbach also wieder in der Charité und Lisa ist in den nächsten Tagen mehrmals am Tag bei ihr. Frau Reichenbach ist gut gelaunt, liebt es zu telefonieren, aber am Tag vor ihrer erneuten Entlassung ändert sich ihr Zustand plötzlich. Bei einem Toilettengang ist sie in den Arm von Lisa zusammengesackt. Lisa ist sofort zu einer Schwester gegangen, wir nennen sie Schwester Birgit. Und die hat sich Frau Reichenbach direkt angeschaut und dann entschieden, einen Arzt im OP anzurufen.
Hallo, ich bin's, die Es geht um die Frau.
Nein, nein. Nee, du weißt dann Bescheid. Nur, dass du nach ihr guckst, wenn du soweit bist, ja?
Die Pflegerin legt auf und erzählt ihren Kolleginnen den Inhalt des Telefonats. Mit wem sie gesprochen hat, sagt sie, weiß sie nicht.
Stell dir mal vor, stirbt die Frau gerade? Nein. Gut, dann später bitte nochmal anrufen. Ich habe den Namen nicht verstanden. Ich sag, nee, du kannst dann hochkommen, wenn du soweit bist. Also, das musst du dir mal vorstellen.
Ein Mann oder eine Frau?
Mann. Also, das musst du dir mal vorstellen.
Und auch am nächsten Morgen wirkt sie noch erschrocken über das Telefonat. So erzählt sie es den anderen Kolleginnen und Lisa.
Die Frau Reichenbach ist beim Aufstehen zusammengesackt.
Gestern noch?
Habe ich auch dokumentiert. Dann habe ich Blutdruck gemessen. 160 noch was. Die Frau war zwar adäquat orientiert, aber weißt du, zweimal hat sie schon eingeblutet. Auf solche Leute gucke ich natürlich speziell. Dann Übelkeit, Kopfschmerzen. Ich rufe den Arzt vom Dienst an. Ich habe aber nicht verstanden, wer am Telefon war. Auf jeden Fall rufe ich an, sag ihm das, dann... Ja, Moment, ich verbinde sie, bin nur die Schwester. Okay, sage ich, stell mal auf laut...
Im OP oder wie?
Ja. Da sagt er zu mir, ist die Frau tot? Da sage ich nein. Die ist noch nicht gestorben, aber vielleicht kommst du mal hoch, wenn du fertig bist. Ruf mich nochmal an. Da sag ich nein, ich hab dich angerufen, komm bitte danach hoch. Kein Mensch kam.
Lisa schaltet sich ein, sie hackt nach.
Er kam dann auch danach nicht?
Nein,
Ah, krass. Und die ganze Nacht niemand?
Das weiß ich nicht. Ich war bis um 10:30 hier. Kein Mensch. Das finde ich nicht in Ordnung.
Kommt das häufig vor, dass ihr abends oder in der Nacht irgendwas braucht und kein Arzt verfügbar ist?
Ja, weil die ja leider wirklich in der Nacht noch operieren. Und er ist ja der Einzige, der in der Nacht mit dem Oberarzt noch operiert. Und irgendjemand muss ja dem Oberarzt assistieren.
Aber sind das geplante Operationen oder sind das die Notfälle, die reinkommen?
Das sind teilweise geplante Operationen, die dann halt tagsüber leider nicht gemacht worden sind, weil dann Notfälle dazwischen gekommen sind.
Und dann wird bis um 11 Uhr abends operiert?
Nein, noch bis 2 Uhr, 3 Uhr morgens.
Krass.
Manchmal schlafen die wirklich gar nicht. Also der Arzt, der im Dienst ist, schläft nicht. Er hat wirklich eine Ruhe tagsüber von der Station, weil die Stationsärzte da sind. Da muss er sich wirklich nur um Rettungsstellenpatienten kümmern und auch mitoperieren. Aber ansonsten ist er auch in der Nacht auf sich alleine gestellt.
Aber wie schaffen das die Ärzte? Dann sind die 24 Stunden wach und schnippeln dann rum?
Ja, abwechselnd. Es ist für beide Seiten blöd. Für drei Seiten. Der Patient, für uns und für den Arzt. Das ist schon traurig manchmal. Und so Frauen wie die Frau Reichenbach, die fallen dann durchs Raster, weißt du? Wenn du dich da nicht kümmerst als Schwester, fallen die durchs Raster. Deswegen ist es wichtig, dass wir dokumentieren. Einfach auch, um dich und deine Kollegen abzusichern.
Dass die Schwester sich so echauffiert über den Satz, ist die Frau schon tot? Und dann sagt der Arzt ja, okay, dann später nochmal anrufen.
Naja, viele Ärzte werden im Lauf ihrer Berufstätigkeit durch solche Drucksituationen, und dass man es immer wieder erlebt, zu Zynikern, möchte ich mal sagen. Und das ist eine zynische Bemerkung. Und statt Widerstand zu leisten, werden sie halt zu Zynikern. Leider, ja. Das ist ekelhaft.
Aber ist das die Kategorie, in der man dann denkt, okay, Patient stirbt nicht, dann operiere ich weiter, weil man einfach nicht aus der Situation rauskommt?
Ja, was soll denn der jetzt machen? Der ist in der OP, natürlich muss der weiter operieren, aber dass da nebendran niemand ist, das kann ich nur immer wieder als Organisationsversagen bezeichnen. Dann sind zu wenig Ärzte da.
Heise, einen schlimmen Satz hat die Schwester im Undercover-Material eben gesagt. So Fälle wie die 80-jährige Frau Reichenbach fallen so durchs Raster dieses Systems. Ganz schön hart. Wir sind erleichtert, als wir hören, dass auch sie wieder nach Hause konnte. Und doch fragen wir uns natürlich alle im Rechercheteam, würde es Frau Reichenbach jetzt besser gehen, wenn das Ganze anders gelaufen wäre? Dazu wieder die Stellungnahme der Charité. Auch hier weist sie alle Vorwürfe zurück.
Dann ist uns was Wichtiges gelungen, Essa. Wir konnten mit einer Insiderin sprechen, mit jemandem, der das System Charité seit Jahrzehnten kennt. Jemandem mit Verantwortung. Wir chatten mit unserer Quelle anonym. Sie schreibt:
Also es ist so, dass PJler aufgrund der dünnen Personaldecke manchmal mehr Aufgaben übernehmen müssen, als ihnen eigentlich erlaubt ist. Die Ärzte sind schon so am Limit, dass sie sich nicht kümmern. Also es ist so, dass die OP-Säle häufig 24 Stunden lang in Betrieb sind. Die 100% Auslastung, die bringt halt Geld, ein leerer OP-Saal nicht. Und mit einigen Fachrichtungen kann man viel Geld verdienen. In dem Bereich braucht es dann mehr Ärzte, damit das Krankenhaus viel Geld verdienen kann.
Wenn wir Menschen treffen, die unter keinen Umständen auffliegen dürfen, ist das immer ein kleines bisschen wie in einem Agentenfilm. Unsere Insiderin hat einen wichtigen Job in der Charité. Dementsprechend klar größte Vorsicht. Wir haben Mails mit ihr ausgetauscht und uns mit ihr in einem Park getroffen.
Es ist schon hart. Sie bestätigt 1:1 unsere Recherchen. So langsam haben wir mit so ziemlich allen gesprochen, die unter diesem System leiden. Eine Berufsgruppe fehlt aber noch, die Ärzte selbst. Uns wird eine interne Umfrage unter mehr als 200 Ärzten aus verschiedenen Abteilungen der Charité zugespielt. Sie ist nicht repräsentativ. Darin ist zu lesen, mehr als die Hälfte der Ärzteschaft bewertet die Qualität der Patientenversorgung unter den aktuellen Arbeitsbedingungen mit mangelhaft oder ungenügend. Also Schulnote 5 und 6.
Und es ist ja nicht so, dass wir hier draußen nichts davon mitkriegen, Heise. Wenn wir mal ehrlich sind, der Vorstand, die Hauptstadtpolitik müssen nur mal auf die Straße schauen. Seit Jahren demonstriert das Charité-Personal ja öffentlich.
Nicht für uns, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Auf so einer Demo haben wir auch den Arzt Julian Gabrisch getroffen. Seit 4 Jahren ist er Assistenzarzt an der Charité, hat dort auf dem Campus studiert.
Ich treffe ihn morgens um 7:30 vor der Klinik. Er hat gerade eine 13-Stunden-Nachtschicht in der Notaufnahme hinter sich. Er kommt mit seinem Fahrrad, schiebt es neben sich her. Großer Pappbecher mit Kaffee in der Hand. Er sah richtig müde und fertig aus.
Morgen. Sie können sich da mal hinstellen, weil das sind so wunderbare Schatten, die hat sich gerade mein Kameramann gewünscht.
Ich sage hier mal ganz kurz den Er erzählt, manchmal sind auf der Notaufnahme nur 2 diensthabende Ärzte für 60 Patienten zuständig.
Ist das für Sie schon Arbeiten am Limit und wenn ja, warum?
Ja, es ist klar am Limit. Das ist, wir sind eigentlich permanent am Arbeiten herumrennen und wenn man mal seine Pause voll nehmen kann, das ist schon eher eine Seltenheit. Das ist dann immer eine ruhige Schicht, wenn man da wirklich mal 30 Minuten auf dem Sofa sitzt und keinen Anruf kriegt. Das merke ich selbst. Es tut mir nicht gut. Es ist für mich gefährlich, es ist für meine Patienten gefährlich. Die größte Angst, die man hat, ist, dass man einen relativ offensichtlichen Fehler macht. Dass man einfach was übersieht, hier den Laborwert nicht sieht, hier ein Warnzeichen übersieht. Wenn da was Schwerwiegendes passiert, ne, das sterben Menschen, man trägt es mit sich herum. Und das ist natürlich die eine Sache. Und die andere Sache ist, man merkt, die Arbeit immer unter so einem Zeit- und Effizienzdruck, die macht einen fertig. Und das dann irgendwann auch nicht mehr auszuhalten und dass das einem selber dann auch nicht gut geht, das ist immer eine drohende Gefahr. Da einfach nicht zu merken, wann mal zu sagen ist, so jetzt ist Schluss, mehr geht nicht.
Macht das eigentlich wütend, dass man diesem Zustand ausgesetzt wird, weil es einfach schlicht nicht genug Ärzte eingestellt werden?
Absolut. Wird einem versprochen, so großartige Medizin, kommt mit großen Hoffnungen an und die Realität ist dann häufig, ja, man genügt seinen eigenen Standards nicht und macht sich Sorgen, auch den medizinischen Standards nicht zu genügen. Das macht wütend. Das macht Angst.
Das Interview ist anstrengend für Julian Gabrisch. Plötzlich ist auch noch der Akku von seinem Ansteckmikro leer. Gabrisch und ich, wir überbrücken die technische Pause mit Galgenhumor.
So, ich bin schon so maximal müde. Boah, da geht nicht mehr viel.
Ich könnte das nicht, dieses Durchmachen.
Man gewöhnt sich dran, man
das
aushaltet so ein bisschen mit den Energien. Ja, aber es ist, ja.
Was bleibt ihm auch anderes übrig? Ich bewundere das, mit wie viel Überzeugung Ärzte wie Gabrisch in ihrem Job durchhalten.
Auch eine Kollegin von Julian Gabrisch treffen wir, Dr. Laura Schad. Seit 4 Jahren arbeitet sie als Fachärztin an der Kinderklinik der Charité. Sie ist auch Vorstandsmitglied der Ärztekammer Berlin. Auch sie kommt direkt aus ihrem Dienst. Wir treffen uns draußen, ein bisschen Smalltalk zu Beginn.
Da, ja, links irgendwo.
Da ist, glaube ich.
Ich glaube, wir müssen mal hier so runter.
Wir können jetzt hier einfach mal querlaufen. Also ja, ich habe kein Problem damit. Okay.
Und jetzt geht's los. Wie fühlt man sich nach so einem stressigen Tag? Also wie fühlen Sie sich jetzt?
Erschöpft, also müde. Und also das ist jetzt auch, glaube ich, jetzt muss ich nur mal rechnen. Heute ist Dienstag, der 9. Arbeitstag am Stück. Und dann wird's manchmal wird man so ein bisschen müde. Also ich meine, bei uns sind die Dienste so, dass wir teilweise für 80 Patienten gleichzeitig zuständig sind im Dienst. Und man kennt die nicht alle, man kennt nicht die gesamte Vorgeschichte.
Sie alleine sind zuständig für 80 Patienten?
Ja, wenn das Haus voll ist, ist man als Hausdienst. Man hat natürlich einen Oberarzt im Hintergrund, man hat Rettungsstellenärzte unten in der Rettungsstelle, aber man ist dann für die Patienten erstmal alleine zuständig. Das heißt, man ist auch die Einzige, die dann Zugang legen kann, die im Notfall vorbeikommt, schlimme Notfälle. Da muss man sagen, hat man immer ein sehr gutes Backup an der Charité. Und aber ja, man ist halt für wahnsinnig viele Patienten gleichzeitig und dann ist man einfach manchmal froh, wenn nichts passiert.
Diese Arbeitsbelastung tangiert natürlich auch das Privatleben.
Also man nimmt schon einiges mit nach Hause, vor allem Müdigkeit nimmt man mit nach Hause. Also mein Sohn fragt mich immer, Mama, bist du sauer oder bist du einfach nur müde vom Dienst? Dann sage ich mal, ich bin einfach nur müde.
Und dann erzählt Laura Schad von Fehlern, die nicht passieren sollten. Zum Beispiel von einer Situation, in der sie keine Zeit für Gespräche mit den Eltern hatte.
Und dann ist das Kind eine Woche später auf der Intensivstation.
Oder noch mehr Leute da gewesen wären, wäre das vielleicht nicht passiert.
Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich länger mit der Mutter unterhalten können und fragen können, wie genau ist es denn aufgetreten, wann genau. Und vielleicht nicht nur so 3-4 Stichpunkte. Also ich war zum Glück dann auch nicht die Einzige, die das nicht gesehen hatte, sondern es gab noch ein paar Stationen danach. Aber sowas, das passiert halt. Wir sind halt auch nur Menschen, ne? Wir sind halt keine Maschinen. Ich kann nicht einmal durchscannen und sagen, alles tippitoppi, sondern dann muss man sich eben in der Zeit, die man hat, darauf verlassen, dass man es gut einschätzt.
Klar haben wir zu der von Laura Schad skizzierten Arbeitsbelastung auch die Charité befragt. Sie beruft sich auf die ausgehandelten Arbeitszeiten. Ich zitiere wieder aus ihrer Stellungnahme.
Wie im Tarifvertrag der Charité mit dem Marburger Bund verschriftlicht, gibt es keine Höchstgrenze für 24 Stunden Bereitschaftsdienste. Es ist festgehalten, dass Ärzte und Ärztinnen nicht mehr als 12 Wochenenden in 6 Monaten arbeiten dürfen.
Also hat gerade heute ein Vater zu mir gesagt, Sie sind die beste Klinik in Deutschland. Ja.
Was denken Sie da?
Wir sind wahrscheinlich, also wir können wahnsinnig viel, wir machen wahnsinnig viel, wahnsinnig gut, aber auch wir kommen an dem wirtschaftlichen Druck nicht vorbei und auch wir, bei uns herrscht Personalmangel. Ja. Und wo Personalmangel ist, da kann man seine Arbeit nicht so gut machen, wie man sie machen könnte.
Essa, wir sprechen mit den Ärzten, sie gehen offen vor die Kamera. Für sie steht damit viel auf dem Spiel. Allerdings war diese Recherche nach Protagonisten verhältnismäßig leicht. Sie gehen ja schon auf die Straßen, sie zeigen sich.
Viel schwieriger war es vor einem Jahr, als wir undercover in der Tesla-Fabrik in Grünheide waren und dort die Arbeitsunfälle und die Umweltvergehen aufgedeckt haben. Da hatten alle bei Tesla NDAs unterschrieben, eine Vertraulichkeitserklärung, sprich, sie durften überhaupt nichts sagen. Den 5-teiligen Podcast Inside Tesla könnt ihr übrigens auch in diesem Stern-Investigativkanal hören.
Also, jetzt sprechen diese mutigen Ärzte mit uns. Aber es gibt auch Zahlen, die das Ausmaß der kranken Krankenhäuser nochmal deutlich machen.
Eine offizielle bundesweite Statistik gibt es nicht. Aber uns liegen neue Berechnungen vor. Von Matthias Schrappe zum Beispiel. Er ist emeritierter Universitätsprofessor und hat jahrelang die Bundesregierung beraten. Er hat berechnet, dass in deutschen Kliniken jedes Jahr bis zu 680.000 Patienten Opfer von Behandlungsfehlern werden oder davon, dass Mitarbeiter der Klinik vorgegebene Abläufe oder Sorgfaltspflichten nicht einhalten. Aus diesem Grund sterben demnach wohl 17.000 Patienten pro Jahr. Andere Experten wie Ruth Hecker, von der wir euch schon erzählt haben, vermuten, dass, Zitat aus unserer Recherche, die Dunkelziffer der Todesfälle noch wesentlich höher liegen könnte.
Dann sind wir ja tatsächlich auf einen Fall gestoßen, der beinahe tödlich geendet wäre. Wegen eines mutmaßlichen Behandlungsfehlers.
Das ist der Fall Marc Omar. Omar spricht öffentlich mit uns vor der Kamera. Und auch seine Frau ist dabei, Mariam Omar. Sie ist tatsächlich selbst Ärztin.
Marc Omar ist etwas Schlimmes passiert. 5 Jahre ist das jetzt her. Eines Freitagnachts finden ihn Passanten wie leblos auf dem Gehweg liegen. Marc Omar kommt in die Notaufnahme, Ärzte stellen einen Alkoholwert von 1,8 Promille fest und entlassen ihn am nächsten Vormittag. Aber Stunden später bringt seine Frau ihn wieder in die Charité. Marc Omar fällt es bis heute schwer, flüssig zu sprechen. Was damals genau passiert ist, daran kann er sich bis heute nicht erinnern. Seine Frau Mariam übernimmt die Erzählungen für ihn.
Er konnte schon gar nicht mehr richtig sprechen. Dann hat er sich hingelegt und geschlafen. Und dann fing er an, sich zu übergeben. Und dann wusste ich, irgendwas muss mit seinem Kopf sein. Also jetzt ist auch Gefahr im Verzug und habe dann den Notarzt gerufen.
Er kommt also wieder in die Notaufnahme der Charité. Und einen Tag später wird eine Computertomographie von seinem Kopf gemacht. Es zeigt deutlich eine massive Gehirnblutung und eine Schädelfraktur.
Denen war das auch sehr unangenehm, weil sie verstanden gar nicht, warum man nicht vorab ein CT gemacht und nur eine Kopfplatzwunde versorgt hat. Das Gehirn war massiv angeschwollen und eigentlich war es ein kleines Wunder, dass er überhaupt noch gelebt hat. Und er hatte aber auch, was man auf dem CT sehr gut sehen konnte, eine Schädelfraktur im hinteren Bereich, im Okzipitalbereich, die schon beeindruckend war. Das heißt, man hätte anhand eines einfachen Röntgenbildes schon gesehen, dass da was Schlimmes vorgehen muss.
Noch heute leidet der 53-Jährige unter den Folgen der schweren Kopfverletzung. Er musste das Sprechen sogar neu lernen. Wäre seine Krankheit vielleicht milder verlaufen, wenn die Charité ihn sofort richtig behandelt hätte? Das Ehepaar klagt deshalb auf Schadensersatz. Sie wollen, dass andere diese Erfahrung nicht machen müssen. Essa, wie konnte eine so schwere Kopfverletzung an Deutschlands bester Klinik übersehen werden? Die Charité weist, auf diesen Fall angesprochen, alle Vorwürfe zurück.
Eine Situation ist mir aus dem Undercover-Einsatz übrigens besonders im Gedächtnis geblieben, Heise. Es gab nämlich tatsächlich auch mal Ärzte, die unsere Reporterinnen auf den Stationen gesichtet haben. Und zwar morgens bei der Chefvisite. Wir nehmen euch mal ganz kurz mit ins Originalmaterial dieses Moments. Natürlich erkennt ihr keine Stimmen. Das Geraschel ist dem Undercover-Mikrofon geschuldet. Da kommt also morgens der Chef mit seiner Entourage links und rechts zu einem Patienten ans Bett, der seit mehreren Tagen dort liegt, aber weder richtig untersucht noch behandelt wurde. Der Chef ist sauer.
Das hätte man schon am Mittwoch machen können. Wenn man keine Angiografie anmeldet, auf die man hier eine Woche lang warten muss, bei einem Patienten, der seit 10 Tagen wirklich subjektiv deutlich schlechter geworden ist, da finde ich es schon ein starkes Stück, dass man nicht einmal die Kardiologen gefragt hat. Ich meine, da kommen die Leute an die Charité und dann wird genau das Gleiche gemacht wie bei den niedergelassenen Ärzten. Finde ich nicht gut.
Und zum Patienten gewandt, sagt der Chefarzt.
Wir kümmern uns darum. Ja, Entschuldigung, dass wir jetzt einfach weggehen, ja?
Die Karawane zieht weiter, aber auch im nächsten Zimmer wird die Stimmung nicht besser. Der Chef sieht sofort, dass die Nachbehandlung einer OP nicht wie geplant verläuft. Eigentlich sollte der Patient mit einem Blasebalg nach der OP seine Lunge trainieren.
Wo ist denn Ihr Ding, wo Sie immer reinblasen sollen? Haben Sie nichts bekommen? Wo ist denn sein Blasebalg? Am Samstag sind Sie operiert worden, oder?
Ist jemand von der Physio dabei?
Wo ist denn hier der Blasebalg?
Ich hole was.
Nee, der muss ja hier stehen seit 2 Tagen. Da müssen Sie jetzt keinen holen.
Sauer dreht er sich zur Tür und läuft mit schnellen Schritten raus, an seinen Mitarbeitern vorbei.
Das ist echt ein Laden. Und leider ist es meiner. So ein Scheiß.
Das ist echt ein Laden. Und leider ist es meiner. So ein Scheiß.
Aber warum ist das so? Warum ist unser Gesundheitssystem, eines der teuersten der Welt, so ausgelegt, dass Kliniken profitabel arbeiten sollen? Wir wissen von unserer anonymen Quelle im Chat, dass die OPs ausgelastet Geld bringen. Wir wissen, dass manche Fachrichtungen mehr Geld bringen als andere. Und die Quelle sagt auch, ich zitiere aus dem Chat, dass dort, wo wenig Geld verdient wird, zum Beispiel in der Kindermedizin, unbesetzte Stellen oft nicht nachbesetzt werden. Die Ärztin Laura Schad sagt dazu auch etwas in ihrem Interview mit mir.
Das heißt, mit Kindern kann man eigentlich kein Geld verdienen?
Nee. Ich glaube, mit Kindern konnte man noch nie besonders gut Geld verdienen, weil Kinder sind einfach ein unplanbarer Bereich. Ein Kind kommt zur stationären Untersuchung und hat erstmal keinen Bock. Also versucht man erstmal mit dem Kind in Kontakt zu treten, dem das Kind gerecht zu erklären, das dann den Eltern nochmal zu erklären. Und dann muss man wahrscheinlich Blut abnehmen oder einen Zugang legen. Und das ist nicht so, dass man sagt, liebes Kind, setz dich hier hin, wir legen jetzt mal einen Zugang. Sondern das ist, kann auch sein, ich glaube, das Längste, was ich mal gebraucht habe, um einen Zugang zu leben, waren 1,5 Stunden. Mhm. Man kriegt auch in stressigen Situationen Zugang da rein. Aber dann hat man das Kind traumatisiert, man hat die Eltern traumatisiert und dieses Kind wird nie wieder gerne vom Arzt angefasst werden. Mhm.
Dazu schreibt die Charité.
Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation, die die Charité, genauso wie andere Kliniken Deutschland auch betrifft, strebt die Charité an, dass die einzelnen Kliniken in der Charité kostendeckend arbeiten. Dort, wo das Patientenaufkommen deutlich höher ist als die Versorgungskapazitäten in der Charité, beispielsweise in der Neurochirurgie, ist die Charité bemüht, vermehrt Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
Und
Und da haben wir uns gedacht, dass wir natürlich auch dorthin müssen, in die Kindermedizin.
In der nächsten Folge hört ihr:
Aber die Situation, die Sie jetzt hier vorgefunden haben, ist medizinisch untragbar. Also da würde ich fast sagen, das ist justiziabel. Also wenn ich diese Mutter wäre, ich würde Amok laufen.
Waren die Ärzte gerade da?
Die kommen nicht.
Nein, es kommt gar keiner.
Die Onkologin, die Chefärztin, die hat uns auf dem Flur gesehen und hat sich schnell im Zimmer versteckt. Ich verstehe die Welt nicht mehr.
Diesen ganzen Fall von Sophie, einer 16-jährigen Krebspatientin und ihrer Mutter, die ihr hier eben gehört habt und die verzweifelt versuchen, ärztliche Hilfe zu bekommen, hört ihr im dritten Teil unseres Podcasts Inside Charité. Wenn ihr unsere Recherche mit all ihren Facetten auf stern.de lesen wollt oder die TV-Dokumentation auf RTL Plus, dann klickt auf die Links in der Folgenbeschreibung.
Inside Charité ist eine crossmediale Recherche von Stern und RTL und der Audio Alliance. Mitgewirkt haben Bernhard Albrecht, Moritz Diekentmann, Christian Esser, Manka Heise, Isa von Heil, Sabine Greul, Tina Kaiser, Tim Kickbusch, Maria Mack, Marc Neller, Lisa Plank, Mona Rademacher, Alexander Römer, Anna Schwarzer, Andolin Sonnen und Charlotte Wirth.